Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Ist jetzt Salzburg Stadt eine Stadt voller Kommunistinnen und Kommunisten oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, überhaupt nicht. Also da ist schon auch ein Riesenunterschied zu Graz. Vorstellen kann man sich das ganz einfach so, wie man ist. Ziemlich talentierter Spitzenkandidat, kommt gut an, beim älteren Volk, also da, wenn man ihn beobachtet, wie er Wahl gekämpft hat, er stellt sich halt vor den Piller in einen Stadtteil und schaut, was die Leute bewegt. Er hält Sprechstunden ab, also wo andere vielleicht sich im Schloss Mirabell einbunkern und so ein bisschen abgehoben wirken, hat er das Gegenteil versucht und er hat auch einige ÖVP-Stimmen. Also das kann man jetzt nicht nur damit erklären, dass mehr Leute zur Wahl gegangen sind oder dass die Bürgerliste ein bisschen was verloren hat und die SPÖ ein bisschen was verloren hat. Das würde diesen Stimmenzuwachs ja nicht erklären.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist Heidi Huber, Leiterin des Lokalressorts bei den Salzburger Nachrichten. Mit ihr spreche ich über die Wahlen in Salzburg. Wie gestalteten sich die politischen Verhältnisse in der Landeshauptstadt bis zur Wahl am vergangenen Sonntag? Warum ist die ÖVP so abgestürzt und die KPÖ so kometenhaft aufgestiegen? Was waren die entscheidenden Themen im Wahlkampf? Und was sind jetzt die Vorzeichen für die rot-rote Stichwahl? Liebe Heidi, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unser Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Auf persönlicher Ebene ist es heute relativ einfach. Wir kennen uns gar nicht persönlich. Wir haben uns heute das erste Mal digital kennengelernt. Wir sind trotzdem bei du, hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir beide in Tirol aufgewachsen sind und da tut's man sich ja recht schnell. Und was ich an dieser Stelle auch offenlegen möchte, ist, dass mein Podcast-Unternehmen Missing Link, zu dem mir auch ganz offen gesagt gehört, mit deinem Unternehmen, den Salzburger Nachrichten, im Bereich Podcast zusammenarbeitet. Und eben genauer deswegen möchte ich an dieser Stelle auch empfehlen, hört euch die Podcasts an, der SN der Salzburger Nachrichten. Den Link zu den Podcasts stelle ich euch in die Shownotes. So, damit zur Frage, ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist oder warst.
Ja, hallo Stefan, danke für die Einladung, freue mich auch aufs Gespräch. Nein, mit Parteien habe ich eigentlich nur in der Berichterstattung zu tun, also weder irgendeine Vorfeldorganisation, habe es nicht einmal an der Uni geschafft, dass ich mich irgendwie bei der ÖH politisch engagiere.
Gut, danke für die Offenlegung, damit können wir ins Gespräch einsteigen. Am 10. März haben wir in Salzburg Gemeinderatswahlen stattgefunden. Und wir zwei wollen uns heute auf die Wahl in Salzburg-Stadt konzentrieren, weil ich glaube, dass diese Wahl einige interessante Aspekte zu bieten hat. Du bist ja Leiterin des Lokalressorts der Salzburger Nachrichten, dem nach meiner Einschätzung nach ohne Zweifel angesehensten Tagesmedium in Salzburg. Und ohne besonders jetzt weit fortgreifen zu wollen in unser Gespräch, aber was hat dich am Wahltag das Ergebnis überrascht?
Nein, eigentlich nicht. Also wenn jetzt österreichweit davon von der KPÖ die Rede ist, das war eigentlich logisch, dass die über 20% kommen. Das hat sich schon seit Monaten abgezeichnet, auch mit der Landtagswahl im Vorjahr. Das war überhaupt nicht überraschend, auch nicht, dass die ÖVP so viel wieder einbüßt von ihren Stimmen, die sie 2019 geholt hat. Das eigentlich Überraschende für mich war, dass die FPÖ nicht vom Fleck kommt, denn da gab es eigentlich schon ein paar Themen, die sie meiner Meinung nach auch ganz gut in den Fokus gerückt haben. Also das Thema Sicherheit und auch das Asylthema, also die FPÖ-Klassiker. Und da gab es auch Themen in der Stadt Salzburg. Und insofern hat es mich wirklich gewundert, dass sie nur knapp bei über 10% gelandet sind. Da waren auch die Umfragen schon anders, dass sie sich eigentlich schon in Richtung 15 oder 20% bewegen könnten. Also das war wirklich erstaunlich, dass die Stadt Salzburger dann nicht der FPÖ so viel Vertrauen schenken, obwohl sie im Bund, im Hoch sind, im Land ja auch, in der Landesregierung mittlerweile. Und dementsprechend auch viel Berichterstattung abbekommen. Also das war richtig verwunderlich, dass die FPÖ da selbst hinter der Bürgerliste dann noch gelandet ist, ja.
Auf den Aspekt würde ich gerne später nochmal eingehen. Den finde ich nämlich auch total spannend. Vielleicht fangen wir kurz auch an für unsere Hörerinnen und Hörer mit einem Rückblick. Ich denke, nicht alle verfolgen die politische Entwicklung in Salzburg statt und in Salzburg so hautnah, wie du sie schon seit Jahren verfolgst. Kannst du uns vielleicht bitte zu Beginn einen kurzen Abriss geben, wie sich die politischen Verhältnisse jetzt bis zur Wahl vergangenen Sonntag dargestellt haben und was nach deiner Einschätzung nach die wichtigsten Positionen im vergangenen Wahlkampf waren, damit wir als nicht so Salzburg-Expertinnen und Experten das besser nachvollziehen können, was da bis jetzt passiert ist?
Also die Stadt Salzburg muss man sich politisch so vorstellen, dass eigentlich immer eine rote Hochburg war. Das heißt, die SPÖ hat eigentlich bis auf Streitereien, wenn es sie gegeben hat, hat eigentlich immer dominiert, hat den Bürgermeister so gut wie immer gestellt. Und das war bis 2017 so. Da ist dann Heinz Schaden im Zuge des Finanzskandals verurteilt worden. Und dann hat es einen neuen Bürgermeister gebraucht. Und da hat ganz knapp dann Harald Bräuner von der ÖVP gewonnen. Dann hat es 2019 die Wahl gegeben. Im Bund war Sebastian Kurz quasi an der Macht. Und da hat dann auch die ÖVP wirklich zum ersten Mal groß abgeräumt in der Stadt Salzburg. Und die Mehrheitsverhältnisse waren eigentlich, also vorher war es immer rot-grün, kann man sagen, so eine Achse. Und ab 2019 war dann wirklich die ÖVP mit ganz, ganz knappe Mehrheiten mit FPÖ und noch einer Liste. Aber jedenfalls rot-grün war dann nicht mehr, hatte keine Mehrheit mehr. Die KPÖ ist 2019 mit einem Mandat, so ein bisschen als Randnotiz, in den Gemeinderat eingezogen. Ja, und das war eben bis vergangenen Sonntag, wo sich eigentlich dann wieder alles gedreht hat. Seitdem haben wir jetzt eigentlich eine SPÖ-KPÖ-Mehrheit. Das hat es überhaupt noch nie gegeben in der Zweiten Republik. Das sind jetzt die Mehrheitsverhältnisse. Jetzt ist die ÖVP abgewählt, kann mit der FPÖ eigentlich auch nichts mehr gemeinsam machen. Und die rot-dunkelrote Mehrheit jetzt im Rathaus vorhanden.
Kannst du vielleicht kurz uns erzählen, was vor diesem Wahltag im Salzburger Stadtwahlkampf die Hauptthemen waren und die jeweiligen Hauptpositionen und wichtigsten Positionen deiner Einschätzung nach der Parteien?
Ja, das große, große Thema ist bei uns das Wohnen. Wenn man sich die Wohnpreise einfach ansieht, also wenn man am freien Markt eine Mietwohnung suchen muss, da erlebt man einfach wirkliche Abenteuer. Das sind Mietpreise, aber auch Eigentumspreise, wo wir vor 10 Jahren noch geschrieben haben, Wahnsinn, 10.000 Euro den Quadratmeter, das ist in manchen Stadtteilen jetzt einfach schon üblich. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn man eine Zweizimmerwohnung kaufen will, mit 60 Quadratmeter, wenn man da schon über 500.000 Euro braucht. Also das Thema Wohnen ist einfach das Dominante und da kann keine Partei dran vorbei. Da ist leider nicht wahnsinnig viel weitergegangen und die KPÖ hat das Thema jetzt einfach so groß gespielt mit dem Spitzenkandidaten. Das war sicher ein vorrangiges Thema. Immer wieder kommt natürlich der Verkehr in Salzburg auch. Man hört es ja in den Radionachrichten oder nach den Radionachrichten, wenn die Verkehrsmeldungen kommen. Salzburg ist da immer dabei. Das heißt, auch das Thema Verkehr ist ein Dauerbrenner bei uns. Und ja, da haben wir vielleicht auch zur Erklärung ein Verkehrsprojekt, das schon seit 30 Jahren diskutiert wird. Das nennt sich jetzt S-Link. Das war früher die Stadtregionalbahn oder Regionalstadtbahn. Das Ding fährt heute noch nicht, wird schon wieder geplant und so wie es ausschaut, jetzt auch schon wieder versenkt. Die SPÖ ist da als einzige Partei klar gegen den S-Link, weil sie einfach die Kosten scheut. Und ja, mit dem hat sicher die SPÖ auch Erfolg gehabt am letzten Sonntag.
Du hast jetzt den Spitzenkandidaten der KPÖ schon angesprochen, den Kai-Michael Dankl. Kannst du vielleicht kurz zu ihm was sagen und auch zu den anderen wichtigen Spitzenkandidaten der Parteien, die angetreten sind?
Also zum Kai-Michael Dankl. Er ist eigentlich ein ehemaliger Grüner. Also er war bei den jungen Grünen lange Zeit, bis damals dieser Streit bundesweit ausgebrochen ist und, glaube ich, Parteichefin Klawischnik war das, die jungen Grünen dann ja quasi aus der Partei geworfen hat. Und dann Kai-Michael Dankl war bei der ÖH schon sehr aktiv und er hat dann eine neue Partei gesucht, hat bei den Linken ein bisschen angedockt. Die Kommunisten hat es damals auch schon gegeben, aber das war eigentlich keine die Partei war in Salzburg de facto inexistent. Also da waren nicht viele Parteimitglieder. Und ja, er hat dann diese Linken und die KPÖ wurde dann zur KPÖ Plus. Und er hat dann, wie gesagt, 2019 ist er das erste Mal dann in Gemeinderat eingezogen mit einem Mandat und seitdem ist er quasi im Gemeinderat gesessen. Was die anderen Spitzenkandidaten betrifft, der Bernhard Auinger war lange Zeit, ich glaube 27 Jahre bei Porsche. Porsche Holding in Salzburg ist ja auch ein Riesenbetrieb. Da war er Betriebsratsvorsitzender und ist dann, ich glaube 2013, 14 war es, in den Gemeinderat eingezogen und wurde dann Clubchef. Und als eben Heinz Schaden 2017 verurteilt wurde, musste er quasi in seine Fußstapfen treten. Jetzt sitzt er seit 7 Jahren in der Stadtregierung als Vizebürgermeister.
Entschuldigung, die ist insgesamt zum 3. Mal jetzt schon angetreten als Bürgermeisterkandidat.
Genau, 2017, eben bei der Nachwahl des Bürgermeisters, dann 2019 und jetzt ist es 2024, wo er endlich hofft, quasi im 3. Anlauf jetzt den Bürgermeister wieder für die SPÖ zurückzuholen.
Genau. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest, glaube ich, zur ÖVP was sagen.
Genau, der ÖVP-Spitzenkandidat, also der amtierende Bürgermeister Harald Bräuner ist ja nicht mehr angetreten und hat das erst aber letzten Sommer verkündet, dass er das nicht mehr macht. Jetzt hat man natürlich eiligst einen Spitzenkandidaten finden müssen. Das war der Florian Greibich, Rechtsanwalt in Salzburg, auch am Geisberg oben der Hälfteeigentümer von einem großen Hotel dort oder von einem Hotel dort. Kennt man eigentlich in Salzburg ganz gut. Klassischer ÖVP Mandatar, ist lange im Gemeinderat gesessen, ist auch eine Zeit lang im Salzburger Landtag gesessen, war aber trotzdem, nachdem er immer eher die hinteren Reihen, hinteren Bänke besetzt hat, war er eigentlich dem Großteil der Stadt Salzburger nicht bekannt.
Das ist immer ein wichtiger Punkt zu wissen, denke ich, wenn wir jetzt dann aufs Ergebnis schauen, weil jetzt haben wir beleuchtet die Ausgangssituation, auch die wichtigsten Punkte im Wahlkampf, du hast gesagt Wohnen und Verkehr. Lustigerweise habe ich mich gerade letzte Woche durch Salzburg gestaut, also ich kann das nur bestätigen, was den Verkehr betrifft. Ich meine, gut, da war das besondere Problem, das war an dem Tag, wo dieser Laster in der Autobahnunterführung hängen geblieben ist, dieser Militärlaster, wo man dann die Autobahn gesperrt hat. Aber dann war die ganze Stadt nur mehr ein einziger Stau. Aber es ist ja auch ohne solche Vorfälle immer sehr viel zum Stauen in Salzburg. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Gut, dann gehen wir zum Wahlergebnis. Also die ÖVP, du hast es bereits eingangs erwähnt, hat wahnsinnig viel verloren, also 15,9 Prozentpunkte hat sie verloren. Die FPÖ hat wenig dazu gewonnen, 2,4%. Die SPÖ hat 1,2% verloren. Die KPÖ hat ihm 19,4% zugelegt und ist damit der große Wahlgewinner gewesen der Wahl. Die Grünen haben 2% verloren. Die Neos haben 2% verloren und die Liste Salz ist ungefähr gleich geblieben und die MFG mit 0,8% spielt jetzt in unserem Gespräch keine Rolle. Vielleicht zuerst auch zur Wahlbeteiligung. 54,3% kommt mir jetzt wenig vor.
Ja, ist auch sehr wenig. Ich meine, beim letzten Mal 2019 war es noch schlimmer. Da waren es 48,2%. Also das war der absolute Tiefstand. Aber mit dem Mobilisieren von der KPÖ, eigentlich hätte man sich erwartet, dass es schon wieder so ein bisschen Richtung 60% geht. Also 54% ist wenig und es wird für die Stichwahl wahrscheinlich dann noch weniger werden. Wenn jeder Zweite nicht wählen geht, muss man sich fragen, warum das so ist.
Hast du eine Vermutung, Erklärung dafür?
Ja, zum einen ist es schon so, dass die Leute sagen, wir diskutieren alle 5 Jahre über das Gleiche. Was soll man denn wählen, wenn sich eh nichts ändert? Manche ist es vielleicht auch so, ich meine, ich kann jetzt nur mutmaßen, gell? Aber bei manchen ist es vielleicht so, es geht uns eh ganz gut, also es passt eh so, wie es ist. Und beim Teil ist es vielleicht auch so, ja, dass man vielleicht da Probleme haben, dass man Politik noch vermitteln kann. Also dass man, das fängt vielleicht auch schon an mit politischer Bildung in der Schule, die einfach nur auf die Kommunalpolitik vielleicht gar nicht eingegangen wird. Also es wird so eine Mischung sein aus vielem und manche, die halt aus Protest fernbleiben. Also gibt da sicher mehrere Gruppen und dass am Ende des Tages dann wirklich nur jeder zweite wählen geht.
Ja, mich wundert es immer wieder, das betrifft ja nicht nur Salzburg, sondern andere Kommunalwahlen. Also Kommunalwahlen sind ja für mich Wahlen, die sehr nahe an die Menschen eigentlich sein sollten und eigentlich den Menschen auch nahe gehen sollten und sie dazu auch motivieren sollten, wirklich ihr Wahlrecht zu gebrauchen. Da finde ich es immer besonders enttäuschend, wenn dann die Wahlbeteiligung so niedrig ist. Vielleicht bevor wir zu den Detailergebnissen gehen und den einzelnen Parteien, nur eine Frage. Also Salzburg-Stadt ist ja interessanterweise eine rote Hochburg in einem sonst sehr bürgerlichen Land, in eine sehr bürgerliche Umgebung eingebettet. Du hast gesagt, das war historisch immer schon so. Hast du dafür eine Begründung oder eine Vermutung, warum das so ist?
Ja, am Land gibt es ja bei uns, also die ÖVP hat von 119 Gemeinden, waren ja jetzt eigentlich immer mehr als 90, haben einen schwarzen Ortschef gehabt. Und die Städte ist eben, auch wenn man Zell am See so ein bisschen hernimmt, jetzt Hallein und eben die Stadt Salzburg, auch Oberndorf, irgendwie kommen sie da, je urbaner es wird, umso weniger greift ihre Politik so quasi. Also am Land ist viel Landjugend, Vereine etc. Und in der Stadt ist man doch ein bisschen anonymer. Ja, also ich kann es mir nur so erklären, dass eben das, was am Land gut funktioniert, in Vereinen dergleichen, dass sie diese Strukturen eben in der Stadt nicht haben. Und wie gesagt, es hat eigentlich immer nur ÖVP-Bürgermeister gegeben, wenn sie die SPÖ gerade einen Schwachpunkt gehabt hat und gerade zerstritten hat oder eben, wie Heinz Schaden verurteilt worden ist, solche Ausreißer gegeben hat. Sonst war es eigentlich in der Stadt immer nie möglich für die ÖVP, dass sie da wirklich an die Nummer 1 kommt.
Vielleicht bleiben wir gleich bei der ÖVP. Du hast ja eigentlich eh schon die Erklärung geliefert. Also einerseits hängt es wahrscheinlich mit systematischen Voraussetzungen zusammen, die du jetzt gerade erläutert hast, warum die ÖVP in Salzburg nicht so stark ist und auch damit, dass der Spitzenkandidat relativ spät von einer sehr unbekannten Position aus ins Rennen gegangen ist.
Ja, völlig unverständlich nämlich, weil das sagt eigentlich jeder Parteistratege auch in der ÖVP, dass man zumindest einen Spitzenkandidaten, der braucht 2 Jahre Zeit, 3 Jahre, also 2 Jahre ist schon das Minimum, dass er bekannt wird, da muss man wirklich, ich meine, es liest ja nicht jeder jeden Tag die Zeitung oder schaut Fernsehen. Also dass jemand wirklich auf der Straße erkannt wird mit seinen Botschaften, also mit den Inhalten auch noch. Insofern, es hat mich wirklich gewundert letztes Jahr im Sommer, dass Harald Bräuner gesagt hat, ja, so quasi hinter mir die Sintflut, 5 Jahre schaffe ich nicht nochmal und bitte, da ist Florian Greivich. Es hat eigentlich jeder gewusst, dass das schief gehen muss und sie haben es trotzdem monatelang daran festgehalten. Für mich wirklich überraschend, wie man eigentlich einen Bürgermeistersessel so einfach aufgeben kann. Ich verstehe das nicht und es gibt da jetzt irgendwie, so wie wenn nichts passiert wäre am vergangenen Sonntag. Das ist wirklich, man hat da irgendwie resigniert und auch der Landeshauptmann sagt, naja, jetzt ist halt so wie vor 2019, ist so.
Ja, also ein Wahlverlust von 15,9% so zu erklären ist echt bemerkenswert. Die SPÖ ist ja relativ konstant geblieben, ich habe es schon gesagt, mit einem kleinen Minus von 1,2%. Und was eben besonders hervorsticht, ist der KPÖ-Zugewinn von den 19,4%. Ist jetzt Salzburg Stadt voller Kommunistinnen und Kommunisten oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, überhaupt nicht. Also da ist schon auch ein Riesenunterschied zu Graz. Vorstellen kann man sich das ganz einfach so, ich meine, ziemlich talentierter Spitzenkandidat, kommt gut an beim älteren Volk. Also da, wenn man ihn beobachtet, wie er Wahl gekämpft hat, er stellt sich halt vor den Pillar in einen Stadtteil und schaut, was die Leute bewegt. Er hält Sprechstunden ab, also wo andere vielleicht sich im Schloss Mirabelle einbunkern und so ein bisschen abgehoben wirken, hat er das Gegenteil versucht. Und er hat auch einige ÖVP-Stimmen. Also das kann man jetzt nicht damit erklären, dass mehr Leute zur Wahl gegangen sind oder dass die Bürgerliste ein bisschen was verloren hat und die SPÖ ein bisschen was verloren hat. Das würde diesen Stimmenzuwachs ja nicht erklären. Das heißt, er hat sich einfach auf ein Thema konzentriert und hat nicht wie andere Parteien 5, 6, 7 Themen, sondern ist bei einem versucht, da glaubwürdig zu bleiben. Aber wenn er jetzt erst liefern muss, gell, das muss man schon dazu sagen, er hat bis jetzt noch nichts umsetzen können. Er war nicht in Regierungsverantwortung. Aber er macht das ganz geschickt. Und wenn man ihm begegnet, also die Leute, man hat so das Gefühl, endlich einer, der uns mal zuhört. Das ist so, so authentisch einfach und das wie er authentisch rüberkommt, das unterschätzt man vielleicht, dass das in der heutigen Zeit schon noch viel wert ist.
Also du siehst jetzt keine großen weltpolitischen Gründe für diesen Erfolg, sondern sehr, sehr persönliche und in dem Fall auch kommunale Gründe. Weil die Frage ist ja immer, die natürlich auch in der Wiener Politszene intensiv diskutiert wird, quasi zuerst Graz, jetzt Salzburg, es werden schon Schreckgespenster an die Wand gemalt, der Kommunismus kommt zurück, so in die Richtung. Das würdest du jetzt nicht so einschätzen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also wenn man den Kai-Michael Dankl wegnimmt aus dieser Partei, dann gibt es den Wahlerfolg in Salzburg auch nicht. Also das hängt schon zu, ich würde sagen, zu ja, mehr als 90% hängt das jetzt an ihm. Es ist halt bis jetzt auch eine One-Man-Show gewesen. Das wird eh noch spannend genug, wie das jetzt weitergeht. Und er ist auch, er hat auch andere Ansichten wie die Grazer KPÖ. Wobei man schon sagen muss, also der Name, das ist schon ein Vehikel für ihn, der Name KPÖ, das merkt man momentan, wenn es jetzt Richtung Stichwahl geht. Wir haben auch eine Podiumsdiskussion gehabt und 90% der Fragen an ihn richten sich eigentlich danach quasi, warum KPÖ und Etikettenschwindler, als freundliche Antlitz quasi des Kommunismus und wissen Sie überhaupt, dass Kommunismus verursacht hat. Also das ist schon ein Vehikel der Parteiname, aber dass er jetzt der Kommunist wäre, stimmt schon, ein bisschen schwanger sein kann man nicht, wenn man für die KPÖ kandidiert, dann ist man ein Kommunist. Aber diese Ansichten, diese radikalen Ansichten, die hat er eigentlich zumindest nie, auch im Wahlkampf nie, wenn man ihn darauf angesprochen hat, hat er die nie verteidigt.
Meiner Einschätzung nach ist ja eher eine gewisse Projektionsfläche für Menschen, die mit den Entwicklungen nicht zufrieden sind. Du hast schon angesprochen, Verkehr, Wohnen und so weiter. Und Menschen, die bei Wahlen protestieren gegen irgendwas, brauchen ja eben diese Projektionsflächen. Und sehr oft, sieht man ja auf Landes- und Bundesebene, ist diese Projektionsfläche die FPÖ, die eben, du hast es schon erwähnt, zwar Zugewinne erzielt hat bei der Wahl jetzt, nämlich 2,4 Prozentpunkte gegenüber der letzten Gemeinderatswahl, aber weit unter den Daten auf Bundesebene, die da derzeit in Umfragen grassieren, beziehungsweise auch weit unter dem Landesniveau. Ich habe nachgeschaut, bei der letzten Landtagswahl in Salzburg hat ja die FPÖ 25,7% gehabt. Eben jetzt bei der Gemeinderatswahl in Salzburg waren es 10,8. Also da sieht man schon einen riesen Unterschied. Im Land ist man ja auch in der Regierung jetzt mit der ÖVP. Ist meine Interpretation richtig, dass da diese Projektionsfläche für den Protest in dem Fall eher der KPÖ zugesprochen worden ist?
Ja, definitiv. Also viele, die einfach unzufrieden waren und sonst eben FPÖ vielleicht auch gewählt hätten, weil die anderen können es eh nicht so ungefähr, die haben jetzt im Kai-Michael Dankler Alternative gesehen. Und quasi, wenn schon Protest und wenn schon Proteststimme, dann wenigstens einer, der vom leistbaren Wohnen spricht. Und da hat die FPÖ auf das Thema Sicherheit gesetzt. Das ist vielleicht ist in manchen Stadtteilen schon wichtig, aber jetzt über die Stadt gesehen ist das Thema Sicherheit bei uns jetzt nicht das Ausschlaggebende oder das Vorrangige. Also dass bei uns jetzt so wahnsinnig zugehen wird, das klar, es hat Fälle gegeben, aber das ist nicht das große Thema. Und das insofern ist das Wohnen sicher viel, viel präsenter bei den Menschen. Das betrifft irgendwie jeden. Und ja, Da hat der Kai Michael Dankler einfach abgeräumt für das, was vielleicht ansonsten an Proteststimmen zur FPÖ gegangen wäre.
Damit wäre ja auch die Frage verbunden, ob eben Menschen bei Wahlen wahnsinnig ideologisch wählen oder eher eben so Projektionsflächen suchen für Menschen, denen sie Veränderungskompetenz zuschreiben, denen sie zuschreiben, dass sie Missstände lösen können und dass es gar nicht so sehr um weltideologische Dinge geht.
Ich glaube, es geht immer stärker jetzt um die Persönlichkeit. Also wen traue ich wirklich zu, wer ist mir sympathisch? Vielleicht am Wahltag ein bisschen um Emotion und Stimmung. Also wer ist mir wirklich sympathisch, wem traue ich zu, wer kommt sympathisch rüber in den Medien auch, wem traue ich das zu, dass er vielleicht in dieser oder jenen Frage was ändert, weil ich was ändern, ich will, dass was geändert wird. Und jetzt nicht quasi die Zeiten, wo ich habe immer ÖVP gewählt, jetzt wähle ich es weiterhin oder ich habe immer Grün gewählt. Die Wählerschaft ist mittlerweile einfach volatiler. Das macht es natürlich mit Umfragen dann auch schwieriger. Aber man entscheidet sich einfach so ein bisschen nach Stimmungslage, nach Trend. Und wirklich ist der vorne steht, ist der sympathisch oder traue ich dem oder ist mir der unsympathisch und kann ich sowieso nicht wählen.
Das ist eine gute Überleitung zum dritten Punkt unseres Gesprächs und nämlich zum Thema Stichwahl. Jetzt, vielleicht müssen wir das jetzt auch offenlegen. Heute ist der 15. März, Freitag, 15. März, wo wir das Gespräch aufzeichnen. Das heißt, kommender Sonntag in einer Woche findet dann die Stichwahl statt zwischen den Herren Dankl und Auinger. Jetzt können wir beide nicht hell sehen, leider, weil sonst würde man wahrscheinlich auch nicht da sitzen, sondern schon irgendwo auf der Insel sitzen. Jedenfalls zur Ausgangslage, also die bei den Wahlstimmen, was die Bürgermeisterwahl betrifft, war der Bernhard Auinger bei der Wahl mit 29,4% ganz knapp vom Kai Michael Dankl mit 28%. Und in Stimmen ausgedrückt liegen in dieser ersten Runde nur 821 Stimmen zwischen den beiden. Also man kann, glaube ich, getrost von einem Kopf-an-Kopf-Rennen sprechen. Jetzt, bevor wir zu deiner Einschätzung kommen, die mich natürlich schon interessiert, obwohl wir natürlich beide wissen, dass wir keine Hellseherinnen sind, aber vielleicht davor noch, gibt es Wahlempfehlungen eigentlich der anderen Parteien? Weiß man da schon was?
Die FPÖ hat gesagt, den am wenigsten linken Kandidaten, also die wollen auf keinen Fall einen Kommunisten als Bürgermeister. Die haben die indirekte Wahlempfehlung für den Bernhard Auinger gegeben. Die Grüne Bürgerliste bis jetzt noch nicht. Die ÖVP, da hat der Landeshauptmann gesagt, wenn er die Wahl hat zwischen einem Sozialdemokraten und einem Kommunisten, dann weiß er, was er zu tun hat. Also auch das eine indirekte Wahlempfehlung für den Bernhard Auinger. Dasselbe hat der amtierende Bürgermeister, der Harald Bräuner, gemacht. Also für die ÖVP ist quasi die KPÖ ein rotes Tuch, das geht gar nicht. Und sonst, dann haben wir eigentlich alle durch. Ja, die Liste Ferch hat auch nichts dergleichen gesagt und die Neos bis jetzt auch nicht.
Und glaubst du, dass die Wählerinnen und Wähler der eben nicht mehr in der Stichwahl vertretenen Parteien diesen Wahlempfehlungen folgen werden?
Ich glaube, dass viele davon gar nicht mehr hingehen zur Stichwahl. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass jene, die im ersten Wahlgang dem FPÖ-Kandidaten die Stimme gegeben haben, dass die jetzt zur Wahl pilgern und bei der SPÖ das Kreuz machen, das kann ich mir schwer vorstellen. Bürgerlistenwähler gehen, glaube ich, schon zur Wahl, aber da wird sich's vielleicht aufteilen, aber das, und bei der ÖVP, da werden sicher, sind normalerweise auch treue Wähler, also da glaube ich auch nicht, dass diese Stimmen Richtung KPÖ wandern. Also wenn, dann SPÖ, wenn die Leute überhaupt noch überhaupt zur Stichwahl gehen.
Aber das würde ja bedeuten, dass du eher den SPÖ-Kandidaten favorisierst, oder, in der Stichwahl? Weil wenn ich mir jetzt überlege, von den SPÖ-Wählern, die gehen natürlich wieder hin, die anderen Parteien, wenn sie überhaupt wieder hingehen, die anderen Parteigängerinnen und Gänger, werden eher den SPÖ-Kandidaten unterstützen. Das würde dann eher für ihren SPÖ-Kandidaten sprechen.
Ja, für mich ist Bernhard Auinger der klare Favorit. Vor allem darum, weil in den letzten Tagen, wir haben es echt gesehen, auch eine Leserbriefe, die wir bekommen, das ist eine ganze Flut an Leserbriefen, dass der Parteiname, also dass das kommunistisch im Parteinamen, dass das ein riesengroßes Vehikel für einen Kai Michael Dankl ist. Ich glaube, dass viele auch sagen werden, nein, also einen Kommunisten braucht man wirklich nicht in Salzburg, quasi im Schloss Mirabell, im Bürgermeisteramt. Deswegen glaube ich, dass das relativ klar sogar für Bernhard Auinger ausgehen wird.
Danach ist ja die Frage, wenn wenn das so ist oder wenn es nicht so ist, einer von den beiden braucht dann auch im Gemeinderat eine stabile Mehrheit. Mhm. Siehst du da eine rot-rote Koalition dann schon am Arbeiten? In welcher Bürgermeisterkonstellation auch immer?
Ja, in gewissen Themenbereichen unterscheiden sich die beiden nämlich kaum. Also beim Thema Wohnen, da sind sie sicher nicht, da blockieren sie sich sicher nicht gegenseitig. Da sehe ich schon, dass die haben 21 von 40 Mandate quasi, also damit zwar knappe, aber schon eine Mehrheit. Also ich sehe da schon in vielen Bereichen, dass sie das machen werden. Also diese Quasi-Koalition, das kann ich mir schon vorstellen, dass das über weite Strecken dann so sein wird.
Ich stelle die Frage ja deswegen, weil meine zweite Heimat ist ja Innsbruck und dort hat man in den letzten Jahren gesehen, was passiert, wenn ein Bürgermeister, in dem Fall ein Mann, ein Bürgermeister, keine stabile Mehrheit im Gemeinderat hat, nämlich ein Mordschaos und eine dauernde Streiterei und auch wiederum das Gefühl, Stillstand zu erzeugen. Also die Gefahr siehst du nicht, jetzt egal wie die Stichwahl ausgeht.
Nein, wir haben in den vergangenen 5 Jahren haben wir so knappe Mehrheiten gehabt quasi, wo sie sich wirklich zusammenraufen mussten, gefühlt in fast jedem Thema. Das ist jetzt gibt's Rot-Rot mit grüner Beteiligung vielleicht auch noch. Also es ist jetzt wirklich eine linke Mehrheit im Rathaus und da gibt es jetzt auch keine Ausreden, warum man nicht irgendwas weiterbringen können soll beim Thema Wohnen. Also die ÖVP hat da, und sie können die ÖVP de facto links liegen lassen bei diesen Themen und sie wissen, glaube ich, auch, dass sie jetzt was weiterbringen müssen, weil nur mal 5 Jahre sich da gegenseitig den Ball zuzuschieben, das geht sich jetzt einfach schlichtweg nicht mehr aus. Man sieht eh, was passiert. Die angetreten sind, die schon in der Regierung waren, die haben eigentlich alle durchgängig verloren. Selbst die SPÖ, auch wenn sie Platz 1 hat und der Bernhard Auinger sagt, das lasse ich mir nicht schlecht reden. Aber ey, das ist das schlechteste Ergebnis, das die SPÖ in der Stadt Salzburg je gehabt hat.
Das wird überhaupt spannend, oder? Denke ich, dass es ist immer leicht vor der Wahl was zu versprechen, aber sie müssen ja jetzt dann auch liefern. Also speziell jetzt die KPÖ, von der wir ja, wie du davor richtig gesagt hast, in der Regierungsverantwortung ja noch nie was gesehen haben, die muss dann jetzt liefern. Das wird schon spannend werden, oder?
Ja, regieren ist eine andere Liga, als in der Opposition sitzen und fordern. Das heißt, das wird spannend, wie ja beim Thema Wohnen. Er hat vieles angekündigt, was wünschenswert wäre, also von einer genauen Leerstandserhebung, die gibt's ja in Innsbruck zum Beispiel, bis hin zu Airbnb-Kontrollen, bis hin, dass Grundstücke gekauft werden sollen, um dort Wohnbau zu realisieren. Die SPÖ ja auch angekündigt. Also ja, ihr habt jetzt 5 Jahre Zeit, macht es.
Vielleicht als Abschlussfrage würde mich interessieren, weil das natürlich auch speziell in Wien sehr viel diskutiert wird. Jetzt klar, Stadtwahlen oder Kommunalwahlen sind Kommunalwahlen. Aber siehst du jetzt in der Beobachtung der Wahl in Salzburg Entwicklungen, die für dieses Superwahljahr, also EU-Wahl und insbesondere Nationalratswahl im Herbst, auch auf Bundesebene eine Bedeutung haben könnten?
Naja, am ehesten, das sieht man aber schon seit letztem Jahr eigentlich, bei der Landtagswahl war das schon so, dass die Ränder, egal ob links oder rechts jetzt, dass quasi weniger Zuspruch in der Mitte gibt, aber dass die Ränder stärker werden. Aber man kann jetzt von diesen Ergebnissen nicht davon ausgehen, dass die KPÖ automatisch auch im Bund einen Höhenflug hinlegt und locker in den Nationalrat einzieht. Also ich glaube, man kann höchstens sagen, wie gesagt, die Ränder, die werden stärker werden und in der Mitte tut man sie eher schwierig. Aber jetzt nicht, dass die KPÖ durchmarschiert und bis in den Nationalrat einzieht. Man sieht ja, ich meine, nach der Rechnung müssten die Neos quasi bangen, dass sie wieder im Nationalrat einziehen. Glaube ich, kann man auch nicht so sehen.
Vielleicht, dass es eben Projektionsflächen braucht für Protest und dass das die nicht so ideologisch unbedingt sein müssen. Oder würdest du sagen, das ist jetzt auch nur ein Salzburger Phänomen?
Nein, das sehe ich so, wie du gesagt hast. Also die Ideologie oder wirklich das Festhalten an der Ideologie, das mag bei Parteifunktionären noch so sein. Aber beim Wähler ist das, glaube ich, längst nicht mehr so.
Gut, das ist, finde ich, ein schöner Schlusssatz. Und ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken dafür, dass du im S1-Studio in Salzburg für uns für dieses Gespräch zur Verfügung gestanden bist und uns so tiefe Einblicke gegeben hast in das Salzburger Politgeschehen. Wie gesagt, liebe Leute da draußen, hört euch die S1-Podcasts an. Ihr merkt, was da für kompetente Leute arbeiten. Also nur Empfehlung für die Podcasts der SN und für die Medien der Salzburger Nachrichten und für die Arbeit der Heidi. Dir herzlichen Dank für die Zeit und für das tolle Gespräch.
Danke, Stefan.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, dann kauft bitte auf Apple Podcast oder der Plattform Steady ein bezahltes Abo. Ihr könnt dann alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu bei, dass wir ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady stelle ich euch in die Shownotes. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Ein Gast, zwei Seiten. Mit ihren prominenten Gästen spricht Miriam Labus über die zwei Seiten des Lebens. Einerseits über die nach außen sichtbare, die erfolgreiche, die perfekte Seite. Aber andererseits auch über die in der Öffentlichkeit meist nicht so stark thematisierte, die verletzliche, die zweifelnde, die unsichere Seite. Ihr werdet überrascht sein, wie offen Miris Gäste über ihre zweite Seite sprechen, wie zum Beispiel Musicalstar Lukas Perrmann, Schauspielerin Christina Sprenger oder Ex-Spitzenpolitiker Matthias Strolz. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch! Missing Link.